Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 16 bis 19 der Sure 19, Mariam. In diesen Versen wird an Maria und die erstaunliche Geburt Jesu Christi alaihi salam erinnert. Doch hören Sie selbst. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Erinnere an das, was in diesem himmlischen Buch, dem Koran, von Maria, als sie sich von den Iren trennte und einen Ort in östlicher Richtung des Tempels aufsuchte, geschrieben ward und sich dort hinter einem Schleier vor möglichen Blicken anderer verbarg. Da sandten wir unseren Engel zu ihr, der sich ihr in menschlicher Gestalt ohne jeden Makel zeigte. Erschrocken rief sie aus: Ich suche vor dir Zuflucht bei dem barmherzigen Gott. Lass ab von mir, wenn du gottesfürchtig bist. Er, der Engel, darauf: Ich bin von Gott, deinem Herrn, zu dir gesandt, damit dir ein Sohn voller Reinheit und Tugend werde.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 2. Mai 2022, gleich dem 12. Uhr die Behisht 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Fitr-Festes. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Präsidenten des Iran und Tadschikistans sprechen sich für Koordinierung bei Gewährleistung von Sicherheit in der Region aus. Irans Außenamtssprecher: Die USA stoppten die Wiener Gespräche. Teheran zur Wiederaufnahme von Verhandlungen über das Orash-Gasfeld bereit. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Präsidenten des Iran und Tadschikistans sprechen sich für Koordinierung bei Gewährleistung von Sicherheit in der Region aus. Die Präsidenten des Iran und Tadschikistans haben die Notwendigkeit einer Koordinierung zwischen den beiden Ländern bei der Herstellung von Sicherheit in der Region unterstrichen. Die Sicherheit und das Glück der Menschen in Tadschikistan seien die Sicherheit und das Glück der Menschen in Iran, sagte Seyed Ebrahim Raisi, Präsident der Islamischen Republik Iran, am Sonntagabend in einem Telefongespräch mit dem tadschikischen Präsidenten Imam Ali Rahman. Raisi betonte die Notwendigkeit, eine Sicherheitskoordinierung zwischen Iran und Tadschikistan zu entwickeln und fügte hinzu: Iran ist besorgt über die Sicherheitslage in der Region, insbesondere in Afghanistan. Der Präsident der Islamischen Republik Iran drückte seine Zufriedenheit über die sich ausweitenden Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern aus, lud den Präsidenten von Tadschikistan zu einem Besuch in den Iran ein und sagte, dass dieser Besuch zur Verbesserung des Niveaus der bilateralen und regionalen Zusammenarbeit zwischen Teheran und Duschanbe beitragen würde. Der Präsident von Tadschikistan dankte dem Präsidenten der Islamischen Republik Iran für die Einladung und gratulierte der iranischen Nation und Regierung zu Eid al-Fitr. Die Islamische Republik Iran hat einen wegweisenden Beitrag zur Stärkung der Infrastruktur und Entwicklung Tadschikistans geleistet und hat keine Beschränkungen beim Ausbau der Beziehungen und der Zusammenarbeit mit der Republik Tadschikistan. Iran war eines der ersten Länder, das die Unabhängigkeit der tadschikischen Regierung anerkannte und war das erste, das eine Botschaft in Duschanbe errichtete. Tadschikistan hat auch eine hohe Position in der Außenpolitik der Islamischen Republik Iran und das Oberhaupt der Islamischen Revolution Irans bezeichnete die Beziehungen zwischen den beiden Ländern als Verwandtschaftsbeziehungen. Irans Außenamtssprecher: Die USA stoppten die Wiener Gespräche. Laut dem Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran sei das Abkommen unterschriftsreif, aber die Vereinigten Staaten hätten die Verhandlungen eingestellt. Said Khatibzadeh, Sprecher des iranischen Außenministeriums, sagte heute gegenüber Al-Manar TV, Vereinbarung über die Eckpunkte der Wiener Gespräche sei fertig und solle nur noch unterzeichnet werden. aber die USA haben die Gespräche in einigen Punkten eingeschränkt und gestoppt. Khatib Zadeh erklärte, die Vereinigten Staaten seien noch nicht imstande, in diesen Fragen politische Entscheidungen treffen, und fügte hinzu, die Biden-Regierung habe leider einige der Positionen der Trump-Regierung übernommen, anstatt in ihrer Rede Ehrlichkeit zu beweisen. Die 8. Runde der Sanktionsgespräche, die am 27. Dezember 2021 begann, trat am 11. März 2022 auf Anregung des EU-Außenbeauftragten Joseph Borrell in eine Pause ein und die Verhandlungsführer kehrten zu politischen Konsultationen in ihre Hauptstädte zurück. Seitdem haben die Parteien von Fortschritten bei den Verhandlungen und der Reduzierung von Streitigkeiten gesprochen. Aber die Frage der Garantien und die Streichung natürlicher und juristischer Personen von der roten Liste und aus dem Sanktionspaket ist immer noch einer der strittigen Punkte, wo die Vereinigten Staaten Vertragsbrecher noch nicht die notwendige Entscheidung zur Lösung des Problems getroffen haben. Teheran zur Wiederaufnahme von Verhandlungen über das Orash-Gasfeld bereit. Teheran sei nach den Worten des Botschafters der Islamischen Republik Iran in Kuwait bereit, die Gespräche mit Kuwait über das Gasfeld Ad-Dura oder Arash wieder aufzunehmen. Mohammad Irani, der Botschafter der Islamischen Republik Iran in Kuwait, sagte bei der Iftar-Zeremonie der iranischen Botschaft anlässlich des Weltkurztages, dass Iran bereit sei, die Gespräche mit Kuwait über das Ad-Dura-Gasfeld wieder aufzunehmen. Die bilateralen Beziehungen zwischen Iran und Kuwait seien im besten Zustand und diese positive Atmosphäre biete eine Plattform für Diskussionen und Konsultationen über das Ad-Dura-Gasfeld und das Erreichen einer Lösung. Dieses Gasfeld ist eines der gemeinsamen Felder des Iran mit Kuwait und Saudi-Arabien. Und die Reserven des Orash-Feldes betragen 20 Billionen Kubikfuß. Und die Ölreserven in diesem Feld werden auf fast 310 Millionen Barrel geschätzt. Das Orash-Gasfeld wird von zwei arabischen Ländern als Ad-Dura-Feld bezeichnet. Kuwait hatte kürzlich ein Dokument mit Saudi-Arabien zur Erschließung des Ad-Dura-Feldes Kuwait unterzeichnete, das laut einer Erklärung der Kuwait Petroleum Corporation voraussichtlich 1 Milliarde Standard-Kubikfuß Gas und 84.000 Barrel Kondensat pro Tag produzieren wird. Dies stieß auf Ablehnung der Islamischen Republik Iran. Das Orash-Gasfeld ist eines der iranischen Gasfelder, das sich vom Norden des Persischen Golfes bis zur Provinz Hormuzgan im Süden Irans hinzieht. Es ist eines der gemeinsamen Energiefelder Irans mit Kuwait und Saudi-Arabien. Raketenangriff auf Ölraffinerie in Erbil. Nachrichtenmedien zufolge ist eine Ölraffinerie im irakischen Kurdistan von mehreren Raketen getroffen worden. Al-Arabiya zitierte seinen Korrespondenten mit den Worten, mehrere Raketen hätten eine Ölraffinerie in der Provinz Erbil im irakischen Kurdistan getroffen. Der Nachrichtensender Al Jazeera berichtete unter Berufung auf eine irakische Sicherheitsquelle, dass die Kas-Ölraffinerie in der Provinz Erbil mit 6 Raketen angegriffen worden sei. Al-Mayadin berichtete unter Berufung auf seinen Korrespondenten auch, dass mehrere Katyusha-Raketen in der Stadt Rabat und im Gebiet Topsawe um den westlichen Teil der Stadt Erbil im irakischen Kurdistan abgestürzt seien. Der Sender Sabarin News berichtete zunächst, dass Dutzende Raketen in der Stadt Rabat in der nordirakischen Provinz Erbil gelandet seien und gab dann bekannt, dass 8 Raketen aus dem christlichen Bereich des Kremls in der Provinz Mosul abgefeuert worden seien. Der Sender veröffentlichte auch Bilder des Gouverneurs von Erbil nach dem Raketenangriff, während er die Kas-Ölraffinerie besuchte. Gestern berichteten Nachrichtenmedien, dass es infolge des Angriffs zu mehreren Explosionen im Stützpunkt Ain al-Assad in der Provinz Al-Ambar gekommen sei. Ukraine-Krieg. Britisches Verteidigungsministerium meldet große Verluste auf russischer Seite. Russische Truppen hätten im Ukraine-Krieg nach Angaben aus London große Verluste erleiden müssen. Wie das britische Verteidigungsministerium mitteilte, sei es wahrscheinlich, dass 16% der eingesetzten 120 Bataillone mittlerweile kampfunfähig seien, erklärt das Ministerium heute auf Twitter. Auch einige der russischen Eliteeinheiten wie Luftlandetruppen hätten erhebliche Verluste erlitten, hieß es dazu im Tweet des britischen Verteidigungsministeriums. Es wird wahrscheinlich Jahre dauern, bis Russland diese Truppen wieder aufstellen kann. Nach mehr als 2 Monaten nach Invasionsbeginn sind demnach mehr als 23.200 Soldaten gefallen. 1.008 Panzer, 155 Militärhelikopter und 190 Militärflugzeuge seien zudem zerstört worden, hieß es in einer Mitteilung auf Facebook. Laut Angaben aus dem ukrainischen Militär setzt Russland unterdessen seine Angriffe im Osten des Landes fort. Die russischen Truppen hätten versucht, die Stadt Rubischne einzunehmen und bereiteten einen Angriff auf Sjewierodonezk vor, erklärte der ukrainische Generalstab. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 15 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 11 Grad, Mashhad 15 Grad, Isfahan 16 Grad, Shiraz 18 Grad und Bandar Abbas 28 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Die deutsche Bundesregierung hat der Lieferung schwerer Waffen an Kiew nach langem Hin und Her zugestimmt. In unserem Interview stellt der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, einen Bruch des 2+4-Abkommens fest, der Russland berichtigt, seine Truppen nach Deutschland zurückzuverlegen. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hossel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schorkny.
Ja, danke schön. Herr Hossel, heute vor etwa 68 Tagen hat die sogenannte militärische Sonderoperation Russlands in der Ukraine begonnen. Aus diesem Anlass möchte ich Sie darum bitten, uns zunächst einmal einen kurzen Einblick in die aktuelle Situation in der Ukraine zu geben.
Ja, die ist bunt und die Meinungen gehen stark auseinander. Ich fange mal mit dem schrillsten Moment an. Das ist eine Äußerung des britischen Geheimdienstes MI6, der behauptet, die Russen hätten 65%, also fast zwei Drittel ihrer gesamten Armee von etwa 850.000, 900.000 Mann in die Ukraine entsandt und ein Viertel davon sei militärisch nicht mehr bewegungsfähig. Und das ist sozusagen ein Highlight, weil das völlig absurd ist. Niemand glaubt das. Und das ist einfach eine klare Propaganda. Ich habe am Mittwoch, also jetzt vor 5 Tagen, in Luxemburg den ehemaligen DDR-Topspion Rainer Rupp getroffen. Und der sagt zu mir, nur so als Kontrastprogramm, die ukrainische Armee hat den Krieg verloren. Man weiß es in Kiew nur noch nicht. Und das sind zwei, wie soll man sagen, weit auseinanderliegende Äußerungen. Tatsache ist, dass in den letzten Tagen, seit unserem letzten Interview, tatsächlich am 23. hier die russischen Truppen im Donbass Fortschritte gemacht haben, genauso wie in Mariupol bei der Belagerung des offenbar atomwaffenfesten Stahlwerks Azov am Asowschen Meer. Und das liegt ja direkt am Wasser. Und tatsächlich hat es etwa 200 Zivilisten gegeben, die herausgebracht werden konnten. Wir haben ja diese wechselseitigen Beschuldigungen zwischen Kiew und Moskau, wobei allerdings an diesem Punkt der Moskauer Sicht vermutlich mehr zu trauen ist, dass nämlich bisher die militärische Besatzung in Azovstal die Flucht von Zivilisten verhindert habe, auch durch Schüsse auf solche Zivilisten oder auch durch Zurücktreiben. Da gibt es Zeugenaussagen von Einzelnen, die durchgekommen sind. Und dann gab es gestern Abend interessante Fotos von einem jungen Pärchen, eine junge Frau, ein kleines Kind und ein junger Mann, Aber die Russen haben da eine kühle Methode gefunden, um herauszufinden, wer ihnen da in die Hände läuft. Und die haben diesen Mann ausgezogen und der trug die üblichen Nazi-Tätowierungen am Körper. Das scheint also in der Ukraine eine Riesenmode gewesen zu sein, unter Nazis und Rechtsradikalen sich umfangreich tätowieren zu lassen. Ich habe fantastische Bilder gesehen von Leuten, die hatten sich Szenen aus ehemaligen deutschen KZs und sogar Fotos vom deutschen SS-General Heydrich und solche Dinge auf dem Körper tätowieren lassen, in hervorragender Qualität. Unglaublich. So, das heißt im Prinzip, die ganze humanitäre Operation ist daher gescheitert, dass zwei Dinge versucht wurden. Erstens, gesuchte kriminelle Militärs und Radikale mit Hilfe von Zivilisten aus dem Kessel zu bringen. Und dann überhaupt das Abfluten, sozusagen das Abfließen dieser Zivilisten in die Sicherheit, die sie sich wünschen, entweder eben in ukrainisch beherrschtes Gebiet, also wo die Kiewer Truppen sind, oder in russisch beherrschtes Gebiet. Und das hat sich ziemlich genau hälftig geteilt. Wenn ich die Reporte richtig sehe, dann sieht man eben, dass hier die Führung des Widerstandes im umzingelten Stahlwerk Azovstal es nicht geschafft hat, diese Blockade durchzuhalten und man das aufbrechen konnte. Allerdings gab es zwischendurch auch aus der russischen Seite Behauptungen, es gäbe gar keine Zivilisten dort. Also man sieht eben, was im Krieg zuerst stirbt, ist die Wahrheit. Jetzt gibt es jedenfalls für einige Menschen eine Lösung, das ist zu begrüßen. Und ansonsten sehen wir eben an allen Fronten Geländegewinne durch russische Truppen im Donbass. Und auch darüber hinaus eben an der südukrainischen Front, an der Küste entlang, überall geht es leicht nach vorn. Das ist ein Moment, an dem man einfach sagen kann, dass die Beschränkung des russischen Einmarschs in die Ukraine auf den südlichen und östlichen Teil offenbar erfolgreich ist. Es gab, das muss man dazu sagen, Explosionen in Transnistrien. Das ist so ein westlicher Streifen von Moldawien. Allerdings möchte Moldawien lieber Moldova genannt werden. Ein Staat, der westlich von der Ukraine liegt. Und dieser Grenzstreifen zur Ukraine hin, der hat sich sozusagen abgespalten von Moldawien in der Sekunde, in der Moldawien sich für die EU entschieden hat. Und Russland hatte immer Schwierigkeiten, diese Kameraden dort zu versorgen, sodass es einen russischen Plan gibt, geäußert durch einen General, von dem man nicht weiß, wie ernst man den nehmen kann, dass eben die russischen Truppen in der Ukraine vorrücken, bis ein Landkorridor nach Transnistrien geschaffen worden ist und riegelt damit die ganze Küstenregion ab. Es gibt russische Angebote an die Ukraine, dann einen Freihafen einzurichten in diesem von russischen Truppen besetzten Gebiet, sodass in kontrollierter Weise die Ukraine tatsächlich Güter über das Meer bekommen könnte, über das Schwarze Meer. Das wird man sehen, wie sich das herausschält. Erstmal sind die russischen Truppen ja noch gar nicht bis Transnistrien vorgedrungen. Und das wird vermutlich auch nicht so leicht werden, weil sie sich einfach nicht davon abbringen lassen, die Ukraine nicht einfach platt zu walzen, sondern Meter für Meter, Ortschaft für Ortschaft, Stückchen für Stückchen zu versuchen, den Widerstand so herauszubewegen, dass die umliegend an ihren Privatwohnungen und Häusern festhaltende Bevölkerung nur minimal beschädigt wird. Das ist die Lage in der Ukraine jetzt.
Herr Hossel, nach dem Besuch des UNO-Generalsekretärs Guterres in Kiew und in Moskau kam die Hoffnung auf, dass der Konflikt eine friedliche Lösung finden könnte. Diesen Eindruck hat man heute nicht. Im Gegenteil, wie schätzen Sie die Situation ein?
Wir haben aus den USA wenig hilfreiche Bemerkungen, dass Russland in der Ukraine besiegt werden solle. Das ist eben absurd. Ja, der britische Geheimdienst mit seiner absurden Behauptung, dass also Russland dermaßen viele Truppen da in die Ukraine geschickt habe. Das wäre ja nur, um mal die Dimension klar zu machen. Dann würden da ungefähr 300.000 Russen stehen und denen stehen 250.000 Ukrainer gegenüber. Und die Ukrainer haben ihren Nachschub gestört, ihre gesamte militärische Infrastruktur zerstört oder schwer gestört, keine Luftüberlegenheit, das wäre gar nicht möglich. Also wollte Russland tatsächlich dermaßen viele Soldaten in die Ukraine bringen, wäre es sehr schnell um, wie soll man sagen, die Ukraine geschehen. Das ist also eine absurd. Und hier tatsächlich gibt es diese amerikanischen Forderungen. Die Amerikaner wollen ja, das sieht man, das erkennt man und zwingen ihre Vasallen in Europa wie auch Deutschland dazu, auch noch schwere Waffen zu liefern. Also tatsächlich einen Kriegseintritt zu basteln, von dem man eben nicht weiß, wann Russland ihn in welcher Weise ernst nimmt und beantworten wird, militärisch auch. Klar ist ja zum Beispiel, dass ein Rechtsanspruch besteht auf die Rückkehr russischer Truppen nach Ostdeutschland, weil im 2+4-Vertrag eindeutig steht, dass von deutschem Boden nur noch Frieden auszugehen hat. Und das kann bei der Lieferung schwerer Waffen ja nun gar nicht mehr in irgendeiner Form aufrechterhalten werden, diese Legende von deutscher Seite. Schon bei leichten Waffen war es ein klarer Bruch des Vertrages. Also die Debatte hier um leichte und schwere Waffen, die hat auch, wie soll man sagen, einen leicht theoretischen Charakter. Der 2+4-Vertrag ist kaputt, ganz einfach. Hat Russland auch bereits bestätigt, dass dem so sei. Und trotzdem sind hier also lauter Traumtänzer und ich will mal sagen, unbedarfte Politiker innerhalb und außerhalb der Bundesregierung unterwegs, die herumreden, als sei das Ganze ein Debattierclub. Also es ist schon sehr spannend. So geht das nicht. Die Russen werden ganz einfach das tun, was sie seit 68, 69 Tagen tun, nämlich langsam, vernünftig vorrücken, schauen, dass zivile Bevölkerung nicht zu stark beschädigt wird. In jedem Fall immer versuchen, ob die Gegenseite, ob Kiew darauf beharrt, dass Russland erst alles kaputt schießt, bevor es zurückweicht, oder ob man vielleicht doch auf den Gedanken käme, es handelte sich um rettbare und rettenswerte ukrainische Güter, die anzuerkennen, ja, Moskau nicht hinansteht. Die sind vollkommen bereit, hier vernünftige Lösungen zu finden. Allerdings natürlich, wenn sich ihnen die Truppen widersetzen, dann wird Russland die Mittel so lange hochfahren, bis eben der Widerstand zusammenbricht. Und das machen die langsam. Die machen das genauso schnell, wie sie meinen, dass es vernünftig wäre. Und das macht der General Dvornikov, den wir aus Syrien kennen. Und der hat da ja ziemlich erfolgreich agiert.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir besprechen heute 12 weitere Verse der Sure 55 Ar-Rahman. Die ersten drei davon sind die Verse 19 bis 21 dieser Sure, nämlich
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
Er hat den beiden Meeren Süß- und Salzwasser freien Lauf gelassen, sie treffen aufeinander. Zwischen ihnen ist aber ein trennendes Hindernis, so dass sie ihre Grenzen nicht überschreiten und sich nicht miteinander vermischen. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Schon vorher hat der Koran in der Sura Ar-Rahman, der Al-Erbarmer, einige wohltätigen Gaben Gottes angeführt und hier verweist er auf das Geschenk der Meere. Fast drei Viertel der Erdoberfläche wird von Wasser bedeckt. Die Meere und Ozeane sind ein gewaltiges Reservoir für vom Menschen benötigte Nahrung, wie Fische und andere Lebewesen im Wasser. Diese großen Gewässer stellen zudem wichtige Transportwege für Menschen und Güter zur Verfügung. Außerdem ist der Niederschlag von Regen und der Wetterwechsel und sogar die Entstehung einiger Windströmungen auf der Erde dem Segen der Meere zu verdanken. Obige Stelle in der Sure 55 macht auch auf eine interessante Erscheinung in einigen Ozeanen aufmerksam, nämlich das gemeinsame Auftreten von Süß- und Salzwasser nebeneinander, ohne dass sie sich miteinander vermischen. Hierbei scheint eine unsichtbare Wand zwischen dem Süß- und Salzwasser zu bestehen, die verhindert, dass sie ineinander übergreifen. Ein anschauliches Beispiel liefert der Golfstrom im Atlantik. Es ist ein breiter Strom mit warmem Wasser aus dem Äquatorialbereich. Die Temperatur dieses Wassers beträgt ca. 10 bis 15 Grad mehr als die umgebenden Wassermassen. Dieser riesige Meeresstrom vermischt sich nur geringfügig mit seiner Umgebung und setzt auf diese Weise tausende Kilometer seinen Weg fort. Wir sehen: Erstens, die Natur veranschaulicht die Allmacht und die Gnade des Schöpfers. Die Ozeane gehören zu den großen Beispielen für Gottes Allbarmherzigkeit und Macht. Zweitens, die Gesetze der Natur sind dem Willen Gottes unterworfen. Das Umgekehrte, nämlich dass der Wille Gottes den Gesetzen der Natur unterworfen wäre, trifft nicht zu. In den Meeren gibt es Strömungen mit unterschiedlichem Salzgehalt und Temperaturen. Sie befinden sich nebeneinander und eigentlich müssten sich diese Wassermassen gemäß den Gesetzen der Natur vollständig miteinander vermischen, was jedoch nicht geschieht. In den Versen 22 bis 25 des Sura Rahman heißt es weiter:
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان.
Aus beiden Meeren kommen Perlen und Korallen hervor. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Und sein sind auch die hochgebauten Schiffe, die wie Berge auf dem Meer fahren. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Diese Verse enthalten weitere Fingerzeige auf die Rolle der Meere für die Menschen. Die Menschen können am Meeresboden Perlen und Korallen gewinnen. Perlen gehören zu den teuersten Schmucksteinen. Sie bilden sich in Meeresmuscheln und ihre Gewinnung ist seit eh und je eine wichtige Einkommensquelle für Küstenbewohner gewesen. Der vielleicht größte Nutzen der Meere besteht außerdem darin, dass sie befahrbar sind und Transportmöglichkeiten für große Ladungen bieten. Riesige Schiffe befördern Millionen von Tonnen Gütern von den entferntesten Orten im Osten bis zu entferntesten Orten im Westen. Es sei erwähnt, dass für den Bau und die Erhaltung von Festlandstraßen und Schienenwegen Milliarden ausgegeben werden müssen. Aber bei den Meeresstraßen fällt dieser Kostenaufwand weg. Sie stehen der Menschheit kostenlos zur Verfügung. Folgende Anmerkungen möchten wir dazu machen. Erstens, zum Leben steht dem Menschen das Festland zur Verfügung, aber auch die Meere werden in seinen Dienst gestellt und sie decken mehrere seiner Bedürfnisse. Sie sind von großer Bedeutung für den Güter- und Passagiertransport und seit eh und je haben sie wegen ihrer Befahrbarkeit die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich gezogen. Zweitens, wie können diejenigen, die die Existenz Gottes leugnen, die großen Wohltaten, welche er der Menschheit zu See und auf dem Festland beschert hat, ignorieren und Gott gegenüber undankbar sein? In den Versen 26 und 30 der Sura Ar-Rahman lesen wir:
Kullu man 'alayha fad wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaththiban yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'n فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
Alle, die auf ihr, auf der Erde sind, werden vergehen. Bleiben wird nur das Antlitz deines Herrn, das Erhabene und Ehrwürdige. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Ihn bitten diejenigen, die in den Himmeln und auf der Erde sind. Jeden Tag hat er mit einem Anliegen zu tun. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Im Anschluss an die vorherigen Verse macht der erste der obigen Verse darauf aufmerksam, wie kurz der Mensch auf der Erde lebt. Und der dritte dieser Verse wirft daraufhin die Frage auf, wie kann der Mensch, der mit dem Tod nichts mehr vom Diesseits hat und sich auch nicht vor dem Tod retten kann, so aufsässig gegenüber Gott, dem alle Erhabenheit und Herrlichkeit gehört, sein und seine Wohltaten leugnen? Die Welt und alle Lebewesen in ihr sind ständiger Veränderung unterworfen und der Gefahr der Vernichtung ausgesetzt. Aber Gott ist immer schon gewesen und er wird immer sein. Dieser eine einzige Gott, der Sinnbild für alle Vollkommenheit ist und der die Daseinswelt erschaffen hat. Alle Lebewesen brauchen Gott. Sie bitten ihn, dass er ihre Bedürfnisse deckt. Es kann sein, dass sie ihn nicht mit der Zunge darum bitten und sogar seine Existenz leugnen. Aber dennoch sind es gleichsam ihre Bedürfnisse, die zu Gott sprechen und ihn darum bitten, sie zu erwidern. Wir möchten nun noch auf Folgendes hinweisen. Erstens, der Tod ist allgemeines, universales Gesetz. Dieses Gesetz gilt für alle Lebewesen, außer für Gott. Zweitens, wir sollten uns auf niemanden anderen stützen als auf Gott. Denn alle sind der Vernichtung preisgegeben, nur er nicht. Drittens, die Daseinswelt ist auf der einen Seite eine Manifestation der Herrlichkeit und Größe Gottes und auf der anderen Seite eine Manifestation seiner Allbarmherzigkeit und Wohltätigkeit gegenüber den Lebewesen. Viertens, Gott hat die Welt nicht sich selber überlassen, nachdem er sie erschuf, sondern er plant und regelt unentwegt gemäß seines Allwissens und seiner Weisheit ihre Angelegenheiten. Thank you.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mehdi Habibi mit dem Titel Jelwe Eid.
مستمه ناب عنایت شدی، سرخوش یک ماه عبادت شدی. مستمه ناب عنایت شدی، سرخوش یک ماه عبادت شدی. آینه در آینه تکرار شد، عید به صد جلوه پدیدار شد. آینه در آینه تکرار شد، عید به صد جلوه پدیدار شد.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Fitr-Festes. Weiterhin guten Empfang.
Wenn nach 29 oder 30 Tagen des Monats Ramadan die Sichel des Neumonds wieder am Himmel erscheint, hat der Monat Schawwal begonnen. Der erste Tag dieses Monats ist das Fetfest. Es wird überall, wo Muslime leben, gefeiert, denn es ist für die Muslime von besonderem Wert, genauso wie der Monat Ramadan, ein ganz besonderer Monat im islamischen Kalenderjahr. Das Feldfest ist das Fest der Einheit und spiegelt die Größe der Religion wider. Die Menschen strömen zu dem gemeinsamen Festgebet herbei und rufen Allahu Akbar, Gott ist größer. Dies ist Tradition. Wenn der Prophet Gottes am Festtag sein Haus verließ, und zum Gebetsplatz zu gehen, rief er laut La ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Gott, und Allahu Akbar, Gott ist größer. Diese Lösungen des Islams wiederholte er auch mehrmals während seiner Ansprachen nach dem Gebet, und die anderen folgten ihm. Imam Reza alaihi salam hat über die Größerpreisung Allahu Akbar gesagt, dass dadurch Gott der Allhöchste gewürdigt und ihm für alle Segnungen gedankt wird. Alle feiern das Feldfest, besonders aber die Besitzer der Erkenntnis dank ihrer großen Bemühung auf dem Wege Gottes im Monat Ramadan. Imam Khomeini, Gott segne ihn, sagt: Was die Besitzer der Erkenntnis unter dem Fest verstehen, ist sehr verschieden und von dem, was die anderen verstehen. Nachdem sie sich im Monat Ramadan in der Enthaltsamkeit geübt haben, ist das Feldfest für sie der Tag der Begegnung mit Allah. Am Vorabend des Feldfestes hat Imam Sajjad alaihi salam jedes Jahr die Sklaven in seinem Haus herbeigerufen. Er sagte ihnen, sie sollten folgenden Satz wiederholen. O Herr, du hast uns gesagt, dass wir denen verzeihen, die uns Unrecht getan haben. Wir haben denen verziehen, die uns Unrecht getan haben. Aber in Wirklichkeit haben wir uns selber auch Unrecht getan. So verzeih auch du uns, o Gott. Du hast gesagt, dass du keinen Bettler von deiner Schwelle zurückweist. Wir sind Bettler und Bedürftige und bitten um deine Wohltaten und Geschenke. Erweise uns Gnade und mach uns nicht zu den Entbehrenden. Dann sagte Imam Sajjad zu ihnen: Geht, ich übe Nachsicht mit euch und lasse euch frei, in Hoffnung darauf, dass auch Gott mit mir Nachsicht übt und mich befreit. Am Festtag beschenkte Imam Sajjad dann die freigelassenen Sklaven reichlich, damit sie sich versorgen konnten. Imam Sajjad alaihi salam liebte es, Sklaven ihre Freiheit zurückzugeben. Er kaufte jedes Jahr einige Sklaven, ohne dass er sich gebraucht hätte, und ließ sie dann am Arafat-Tag im Hajj-Monat Gott zuliebe frei und beschenkte sie reichlich. Dies war seine Art, das Sklaventum zu bekämpfen. Die Muslime zahlen am Tag des Feldfestes eine besondere Abgabe, die Zakat al-Fitr. Dies ist in Wahrheit ein Geschenk des Fastenden an die Bedürftigen und dient zur Lösung vieler finanzieller Probleme und der Armutsbekämpfung. Sie kommt den Bedürftigen zugute, zum Beispiel zur Begleichung deren Schulden, oder dient dem Aufbau des Landes wie Brücken, Straßen und Krankenhausbau. Gemäß Überlieferungen ist die Zahlung der Zakat al-Fitr eine Art Versicherung gegenüber Missgeschickten und gilt als gottesdienstliche Handlung. Überhaupt fordert das Spenden auf dem Wege Gottes und die Zahlung der Zakat die Menschenliebe und die Hilfsbereitschaft und regt den Einzelnen an, etwas für die Gesellschaft zu tun. Durch die Zahlung der Zakat wird die Seele reiner und entfaltet sich die guten Eigenschaften im Menschen. Deshalb wurde auch gesagt, dass Gott das Fasten unter den Bedingungen annimmt, dass jemand seiner Pflicht nachkommt, die Zakat al-Fitr zu zahlen.
Die große Versammlung zum gemeinsamen Gebet am Fetr-Fest ist der Solidarität zwischen den Muslimen sehr dienlich. Die Einheit ist ein vitaler Grundsatz für die islamische Weltgemeinde. Der Prophet Gottes hat die Muslime aufgerufen, immer zusammenzuhalten. Auf dieser großen Versammlung rücken die Meinungsverschiedenheiten in den Hintergrund. In engen Reihen stehen die Menschen zum Gebet und auf diese Weise wird ihr Zusammenhalt gestärkt. Imam Sajjad hat das Fitr-Fest, den Tag der Versammlung, Freude und der Unterstützung der Muslime füreinander genannt. Die große Versammlung der Muslime am Fitr-Tag erinnert auch an wichtige Ereignisse in der Geschichte. Zum Beispiel an dem Tag, als Imam Reza zum Gemeinschaftsgebet vor die Stadt zog. Mamun, der Abbasiden-Khalif, hatte Imam Reza aufgefordert, er solle mit der Bevölkerung das Festgebet verrichten. Er war ein durchtriebener Herrscher und versprach sich aus dieser Anweisung einen Vorteil für sich selber. Erst lehnte Imam Reza ab, aber weil Mamun beharrlich weiter darauf bestand, sagte er, »Gut, ich verrichte das Festgebet unter der Bedingung, dass ich es so verrichte, wie der Prophet Gottes und Imam Ali a.s. es getan haben.« Als nun am Festtag die Sonne aufging, setzte der Imam einen weißen Turban auf und verließ das Haus. Die Menschen eilten herbei und umringten ihn freudig. Der Imam streckte die Hände zum Himmel hoch und rief mit lauter Stimme, Allahu Akbar. Da riefen auch die Menschen Allahu Akbar, Gott ist größer, und ihre Rufe erfüllten die Stadt. Die Gläubigen weinten vor Freude, dass der edle Nachkommen des Propheten unter ihnen ist. Sogar Soldaten und Heeresführer des Mamun gerieten in den Bann dieser eindrucksvollen Szene. Der Imam blieb alle 10 Schritte stehen und rief laut und deutlich Allahu Akbar. Bald kam dem Mamun zu Ohren, was sich ereignete. Sein Wazir Fazl ibn Sahl warnte ihn. Wenn der Imam auf diese Weise seinen Weg zum Gebetsplatz fortsetzt und vor den Menschen spricht, werden sie so begeistert von ihm werden, dass sie deine Regierung stürzen. Da schickte Mamun schnell jemanden zu Imam Reza und forderte ihn auf, sofort umzukehren und das Eid-Gebet nicht zu verrichten. Mamun hatte also nicht ertragen können, dass Imam Reza das Fitr-Gebet leitet. Die Tatsache, dass dieses Gebet zum Fitr-Fest nicht stattfand, enthält eine wichtige Botschaft, und zwar die, dass wenn ein Gebet aufgrund seines wahren Geistes und unter Leitung von würdigen, rechtschaffenen Menschen stattfindet, es eine Schicksalswendung für die Gesellschaft bedeuten kann. Wir schließen mit den Worten Ayatollah Khamenei's, der gesagt hat, jedes Fitr-Fest ist für einen klugen und bewussten Muslim ein wahres Fest. Der Tag, an dem er sein spirituelles, geistiges Leben erneut beginnt, ist wie der Frühling für die Pflanzen. Gott hat am Ende dieses Monats, welches der Monat des Gottdienens ist, einen Tag eingerichtet, der ein Festtag sein soll. Ein Tag der Versammlung und ein Tag der Größe. Die Muslime beglückwünschen einander zu diesem Tag. Sie danken für die segensreichen Erfolge im Monat Ramadan. Sie bitten Gott um eine Belohnung und Ausgleich und behüten das, was ihnen in diesem edlen Monat zum Vorrat wurde. Dieser Tag ist der Fitr-Tag. Dieser Feiertag ist auch wieder ein Tag des Gottdienens und der Hilfssuche bei ihm, des Gott-Eingedenkseins und der Bemühung, ihm näher zu kommen. Dieser Tag beginnt mit dem Gebetsdienst und endet mit Gebeten und Zufluchtssuche und Gotterinnerungen, Sekt. Wisst diesen Tag zu schätzen, wisst den Vorrat an Gottesfürchtigkeit zu schätzen und ebenso das Fitrfest.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.